Ich möchte heute mal einsteigen in die Predigt mit einem mit einer Erkenntnis, sage ich mal, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe das nicht gewusst, aber im Zweiten Weltkrieg gab es ein Bataillon oder wie man es auch immer nennt. Ich bin jetzt nicht so der Militärexperte, aber gab es so eine Abteilung der Armee der Amerikaner, der Alliierten. Und über diesen Teil der Armee ist bis heute sehr, sehr wenig bekannt. Sie nannte sich Ghost Army. Und im Zweiten Weltkrieg, das war nicht nur eine riesige Materialschlacht, sondern auch ein Krieg der Geheimdienste. Ganz gezielt wurden falsche Botschaften und Funksprüche abgesetzt, damit der Feind den Eindruck hatte, da geht etwas ab, wo vielleicht überhaupt nichts abging. So haben zum Beispiel die Alliierten mit einem großartigen Funkverkehr dafür gesorgt, dass die Deutschen dachten, in Norwegen ist eine riesige Streitmacht stationiert und von dort kommt die Invasion. Also haben sie dort auch Leute stationiert und das kam den Alliierten zugute an D-Day, als sie in der Normandie ihre Invasion starteten, weil nicht so viele Soldaten von den Deutschen da waren. So gab es eben diese Ghost Army und die haben etwas ganz Besonderes gemacht. Man fängt erst jetzt so richtig an, das zu untersuchen, weil man nicht genau weiß, das war mega geheim. Entdeckt wurde das so, dass zwei französische Zivilisten im Wald unterwegs waren und dann von einer Militärpolizei, so einem Militärkontrollposten, angehalten wurden. Und dann standen sie da im Wald und mussten ihre Ausweise und Pässe zeigen und so weiter. Und dann schauten sie so durch den Wald und trauten ihren Augen nicht. Da gingen tatsächlich vier amerikanische Soldaten zu einem Sherman-2-Panzer und hoben den zu viert hoch und trugen ihn über eine Straße. Sie waren völlig verwirrt und wussten nicht, was da los war. Was war da passiert? Es war nämlich ein aufblasbarer Panzer. Sie hatten einfach um die Deutschen und die deutsche Luftaufklärung völlig zu verwirren, hatten sie ein unglaubliches Aufgebot an Panzern, Flugzeugen, Flakgeschütze aufgefahren, alles aufblasbar. Und das war so viel Kriegsgerät, dass die Deutschen dachten, da muss eine Armee von mindestens 30.000 Mann stationiert sein. Tatsächlich waren es nur wenige hundert Soldaten. Sie haben sich also am Krieg beteiligt, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzufeuern. Warum bringe ich diese Geschichte an einer Karfreitagspredigt? Die deutsche Luftaufklärung war der Meinung, das, was sie da sahen auf ihren Fotos, das ist etwas Gewaltiges, das ist etwas Großartiges, davor muss man sich fürchten, wir müssen den Feind im Auge behalten, das ist gewaltig. Beim Kreuz auf Golgatha war genau das Gegenteil der Fall. Dort dachte man, das ist ja die Niederlage schlechthin. Da stirbt einer, der sein Leben lang behauptete, Gottes Sohn zu sein. Und jetzt stirbt er in voller Scham und Schande, ausgelacht von allen Leuten am Kreuz. Und man dachte, das ist nichts. Tatsächlich war es aber das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Zu dem Predigttext von heute aus Matthäus Kapitel 27 von Vers 32 heißt es in einem Kommentar von der Wuppertaler Studienbibel folgendermaßen: Bis hierher hat er das Kreuz getragen, nun ist die Stunde da, wo das Kreuz ihn tragen soll. Wir stehen hier vor der schauerlichsten Begebenheit, die je die Welt gesehen, vor dem Geheimnis, in das selbst die Engel vergeblich gelüstet hineinzuschauen, vor einem Zeugnis aus der unergründlichen Tiefe der göttlichen Liebe, wie es keins mehr gibt im Himmel und auf Erden. Hier wird jener Fluch aufgehoben, der mit seinem entsetzlichen Gefolge, mit seinem bis in die Ewigkeit hineinreichenden Schrecken dumpf und schwer auf der seufzenden Menschheit liegt. Hier werden die Pforten der Hölle zertrümmert und die Macht Satans gebrochen. Hier wird die Erlösung der Menschheit vollbracht. Hier steht das Kreuz, dieser Baum des Lebens, an dem heilende Kräfte in die kranke Menschheit ausströmen. Dieses Panier, worunter der gläubige Christ kämpft und siegt. Diese sichere Hütte, wohinein er vor den Stürmen und Wettern der Welt sich flüchtet. Dieses heilige Zeichen, worunter er lebt und stirbt. Gewaltige Worte, oder? Nichts weniger wollen wir uns heute anschauen. Und ich lese den Text aus Matthäus 27 von Vers 32 bis 44. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Ein altertümliches Betäubungsmittel war das. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über den Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Andere hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Wenn man diesen Text so liest, und ich glaube, viele von uns haben das so in den vergangenen Tagen getan, dann wird einem dieses Ereignis noch einmal so richtig groß. Wenn man versucht, sich da hineinzudenken, was da wirklich passiert ist, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wir sehen hier Jesus buchstäblich in den letzten Zügen. Und die Kreuzigung war ja für die Römer überhaupt nichts Besonderes. Ja, schon in dem Sinne etwas Besonderes, weil es eine besondere Abschreckung mit sich brachte. Und ich weiß nicht, ob wir das richtige Bild von der Kreuzigung im Kopf haben. Gekreuzigt wurde sehr wahrscheinlich nicht auf einem Hügel. Nicht auf einem Hügel in dem Sinne, dass er weit weg war von den normalen Wegen und den Leuten, wo sie unterwegs waren. Als wir letztes Jahr im Oktober in Jerusalem waren, haben wir uns diese Stelle genau angeschaut. Und der Guide dann dort, der hat erklärt, normalerweise wurde gekreuzigt im Straßengraben. Die Straße war leicht aufgeschüttet, damit das Wasser besser abfließen konnte. Und es tatsächlich außerhalb der Stadt, wenn man aus dem Damaskustor herausgeht, sind es nur noch wenige hundert Meter bis zu der Stelle, es ist heute noch in der Stadt, aber die Stadt war kleiner damals, wo eben diese Stelle sein müsste, aller Wahrscheinlichkeit nach, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und man hat deswegen im Straßengraben gekreuzigt, damit man dem Gekreuzigten direkt in die Augen sehen konnte. Wenn ich also auf dieser Handelsstraße oder auf diesem Weg unterwegs bin und im Straßengraben war einer, der gekreuzigt worden war, dann war ich mit ihm auf Augenhöhe. Römer, das war das Ziel der Römer, sie sollten sich identifizieren, die Passanten, mit dem Gekreuzigten. Sie sollten sehen, was mit Leuten passiert, die sich gegen Rom auflehnen und so weiter. So wurde Jesus gekreuzigt. Und die Vorbeigehenden, hier steht, sie lästerten, sie schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. Und im Griechischen steht hier der Begriff Blasphemeo. Lästern, sich über göttliche Autorität lustig machen, ins Lächerliche ziehen. Und genau das taten die Passanten, die Leute, die da vorübergingen. Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen, lachen sie. Sie zitieren ja mit diesen Worten tatsächlich die Worte von Jesus, was er gesagt hat. In 3 Tagen niederreißen und dann wieder aufbauen. Was hatten sie hier missverstanden? Was hatte Jesus denn gemeint? Der Tempel war ja praktisch ein Platzhalter und ein Symbol für den Thronsaal Gottes. Der Tempel sollte symbolisieren, wie es ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Gott hatte verschiedene Richtlinien aufgebaut. Es gab Zäune, es gab Begrenzungen, es gab ein Vorhof der Heiden, also diejenigen, die nicht zu Gottes Volk gehörten. Es gab ein Vorhof der Priester. Dann gab es das Heilige und da war wieder ein großer Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten abtrennte. Dort stand die Bundeslade mit den Cherubim, also diese geflügelten Engelwesen, wo Gott gesagt hat, dort will ich meinen Namen wohnen lassen. Das bedeutet, meine Gegenwart soll da sein. Und es war unmöglich, einfach so da durchzumarschieren bis ins Allerheiligste hinein. Nein, dort gab es Grenzen und da gab es Zäune, was nicht ging. Es war ein Platzhalter dafür, wo Gott zeigen wollte, so ist es, in meine Gegenwart zu kommen. Und Gott hatte verschiedene Opferrituale ins Leben gerufen und eingesetzt, um genau das deutlich zu machen. Um deutlich zu machen, ich bin so heilig, ich nehme Sünde ernst. Ich bin so heilig, dass Sünde und Vergehen, das Ungehorsam mir gegenüber den Tod verdient. Und jedes Mal, wenn ein Opfer gebracht worden ist, spürte ein Israelit genau das. Er legte seine Hand auf dieses Tier, das Zeichen der Identifikation, und sagte, das, was jetzt diesem Tier passiert, das hätte ich eigentlich verdient. Und dann gab es diesen großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, wo der hohe Priester das Blut dieses Opfers auffängt und hineingeht ins Allerheiligste und dieses Blut symbolisch an die Bundeslade sprengt. Als Versöhnungssymbol für das ganze Volk. Als Zeichen dafür, wir hätten durch unsere Verfehlungen den Tod verdient, aber du schenkst Gnade. Dafür war der Tempel ein Platzhalter. Und das, was Jesus meinte, ist, ich bringe mit meinem eigenen Körper das ultimative Opfer, das Opfer, das so wertvoll ist, dass es nie wieder ein Opfer braucht. Was die Passanten, die lachend und mit ausgestrecktem Zeigefinger vor dem Kreuz stehen, nicht merkten und wussten, dass jetzt gerade in diesem Moment, wo sie lachten, für ihre Sünde das Blut des Opfers aufgefangen wurde, um es nicht in den Tempel zu bringen, sondern in Gottes Thronsaal selbst. Buchstäblich. Nicht in den Platzhalter, nicht in das Symbol für Gottes Gegenwart, sondern in Gottes Gegenwart tatsächlich. So wird es uns beschrieben im Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 9. Die Verse 11 und 12. Dort heißt es, jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, also bei Gott selbst, seinen Thronsaal selbst, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Jesus ist in Gottes Gegenwart selbst eingetreten. Das war das ultimative Opfer, nicht der Platzhalter. Das hatten sie nicht verstanden, dass jetzt gerade genau das passierte, was Jesus da verheißen hatte. Und dann sagen sie weiter, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Und mit dieser Aussage offenbaren sie ja offensichtlich, was sie eigentlich von dem König der Juden erwarteten, oder? Was sie erwarteten, war Stärke. Sie wollten Kraft sehen, Vollmacht. Was sie nicht verstanden haben, war, dass nicht die Schwäche Jesus am Kreuz gehalten hat, sondern seine Liebe. Nicht Machtlosigkeit hielt Jesus am Kreuz, sondern die freiwillige Unterordnung unter den Willen und den Plan des Vaters. Seine Liebe hält ihn am Kreuz. Schaut, und ich glaube, dass diese Verwechslung einer der größten Herausforderungen im Leben eines gläubigen Menschen ist. Dass wir das niemals missverstehen. Dass wir nicht missverstehen, dass Gott uns liebt. Schau, das ist jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Wochen her, wo ich auf einer Beerdigung predigen durfte von Tanjas Cousine, Tamara, 36 Jahre. Brustkrebsdiagnose, er hatte massiv gestreut, sie waren eigentlich der Meinung, es wäre geheilt und sie wollten uns besuchen. Am Tag, bevor sie losfahren wollten, haben sie gesagt, ich habe jetzt schon längere Schmerzen, ich muss jetzt mal schnell zur Untersuchung. Sie sind ins Krankenhaus, haben sich untersuchen lassen, der Krebs hatte total gestreut, überall Metastasen im gesamten Körper. Nach 2 Wochen war sie gestorben. Und ich stehe da und soll jetzt eine Predigt halten. 600 Leute im Raum, 400 per Livestream zugeschaltet. Der Ehemann sitzt vor mir auf der ersten Reihe wie ein Häufchen Elend. Er ist im Schockzustand. Was sagt man als Trost in so einem Moment? Ich habe gesagt, Edi, ich weiß nicht, warum deine Frau gestorben ist. Ich habe keine Antwort, warum Gott das zugelassen hat, heute für dich. Aber ich möchte dir eine Sache sagen, was es nicht sein kann. Und zwar, dass Gott dich nicht liebt. Das eine kann es nicht sein. Schaut, diese Tatsache hat er ein für alle Mal am Kreuz bewiesen. Und egal in welcher Situation du jetzt auch steckst, das gibt so einen Trost. Das eine kann es nicht sein, dass Gott dich nicht liebt. Ich habe vor einiger Zeit schon erzählt, wo mein Vater gestorben war, auch völlig plötzlich, eigentlich auf einer Evangelisationsreise in Russland, fällt er im Zug tot um, rutscht auf den Boden. Man versucht, ihn eine halbe Stunde wieder zu beleben, bis ein Notarzt endlich in den fahrenden Zug irgendwie kommen kann. Alle Hilfe kommt zu spät. Es hat mich in eine totale Trauer gestürzt, bis mir genau dieser Gedanke wieder, ja, wie so den Schleier vor den Augen weggerissen hat. Dieser Gedanke, jeder muss durch diese Zeiten, ob er gläubig ist oder nicht, jeder muss durch diese Zeiten gehen. Ob du mit Jesus lebst oder ohne ihn, die Frage ist nur, woran hältst du dich fest oder besser gesagt, wer hält dich, wenn du ohne Jesus unterwegs bist? Daran kann man sich festhalten, weil Jesus das an Karfreitag bewiesen hat, dass Gott uns liebt. Dieser Grund kann es nicht sein. Das gibt so viel Trost. Und dann heißt es hier weiter, ab Vers 41, ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Genau das Gleiche. Sie schlagen in dieselbe Kerbe wie die Passanten. Aber dann kommt ein neuer Gedanke. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien. Und dann heißt es da, wenn er ihn wirklich lieb hat. Du hast dich ein Leben lang auf den Vater und auf Gott berufen, Jesus. Jetzt kann er ja beweisen, dass er dich wirklich liebt. Indem er dich nämlich vom Kreuz runterholt. Indem er endlich dieser Folter ein Ende macht. Schaut, ein Stück weit haben sie ja recht. das, was sie da gerade sehen am Kreuz, ist ja nicht der Ausdruck von Gottes Liebe. Das, was Jesus da zu spüren bekommt, ist der Ausdruck von Gottes Gericht, von seinem Zorn über Sünde. Das, was sie da sehen, ist, dass der Vater all den Zorn und den Grimm, heißt es in der Bibel immer wieder, über Sünde, über seine Ablehnung, über Götzendienst, über alles, was die Menschen tun, ausgießt auf Jesus. Die Bibel spricht von dem Bild, den Kelch des Zorns, den Jesus bis zum letzten Tropfen austrinken sollte. Der Vater schüttet den Zorn über die Sünde auf Jesus aus, die Vorsteher des Volkes jetzt gerade tun. In diesem Moment. Wenn Gott dich liebt, dann würde er dich runterholen von dem Kreuz. Und sie verstehen nicht, dass sie in dieser ganzen Gleichung, in dieser Szene, dass sie die Geliebten sind. Gott, der Vater, bestraft seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz, damit sie die Geliebten sein können. Das Gleiche gilt für uns. Sie erkennen nicht ihre Rolle in dem Ganzen. Sie erkennen nicht ihre Rolle vor dem Kreuz. Schaut, und ich halte das für einer der wichtigsten, weitreichendsten Erkenntnisse und Entdeckungen im Leben eines Gläubigen, dass ich in jeder Lebenssituation, in der ich stecke, meine Rolle vor dem Kreuz sehe. Deswegen predigen wir immer übers Kreuz. Deswegen kommen wir bei den 10 Geboten auf das Kreuz. Deswegen kommen wir in einer Nehemia-Predigtserie auf das Kreuz. Deswegen kommen wir, wenn wir über die Ehe, über Vergebung, über Selbstwert reden, immer auf das Kreuz. Es ist genau das. Ich definiere mein Leben, egal in welcher Situation, immer in Bezug auf das Kreuz. Deswegen halte ich Karfreitag für so elementar. Wenn Stolz dich überkommt, dann kannst du am Kreuz entdecken, dass Jesus für dich sterben musste, und dein Stolz wird gebrochen. Wenn du Minderwertigkeitskomplexe und Gefühle hast und dich so klein und elend fühlst und an den Rand gestellt von allen anderen, dann geh zum Kreuz und definier deine Rolle vor dem Kreuz. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit ist, seinen Sohn für dich sterben zu lassen. Wenn Trauer dich überkommt, dann hat Jesus die größte Trauer ertragen, damit du wieder fröhlich werden kannst. Wenn du Freude erlebst, dann kannst du sagen, und wie viel mehr Freude kann ich erleben wegen dem Kreuz, weil der Himmel mir offen steht. Wenn ich mir Sorgen mache, dann kann ich vor dem Kreuz sehen, dass Jesus das größte Problem der Menschheit bereits gelöst hat. Er hat sich darum gekümmert. Wenn ich einen lieblosen Ehepartner habe und eigentlich das Bedürfnis habe, mich aus der Ehe zurückziehen zu wollen, dann kann ich am Kreuz entdecken, wie viel Liebe mir zufließt. Und das gibt mir neue Kraft und neuen Mut, diesen lieblosen Ehepartner wieder mit Liebe zu beschenken. Das ist das Kreuz. Wenn ich Mühe habe, anderen zu vergeben, dann schaue ich, was mir am Kreuz vergeben ist, wie viel Jesus bereit war zu tun, um Vergebung aussprechen zu können, noch bevor irgendeiner Jesus um Vergebung gebeten hatte. Wenn Jesus diese blutverschmierten Augen auch nur ein bisschen geöffnet hat, in was für Gesichter schaut er da? Lachende, spottende Gesichter und ein paar wenige Weinende in der Ferne. Wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, definiere ich meine Rolle vor dem Kreuz und stelle fest, dass Jesus den ultimativen Ausweg für die gesamte Menschheit bereits gefunden hat. Wenn ich mit Kindern zu kämpfen habe, die von Jesus nichts wissen wollen, dann schaue ich auf das Kreuz und sehe, dass Gottes Liebe so groß ist, dass er meine Kinder noch mehr liebt, als ich das jemals tun kann. Und ich darf es wieder an ihn erneut abgeben und sagen, Jesus, kümmer du dich darum. Du liebst sie ja noch viel mehr. Schaut, die deutschen Truppen hatten diese Ghost Army völlig falsch eingeschätzt. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir es ihnen nicht gleich tun. Dass wir das Kreuz nicht gering achten. Dass wir das Kreuz niemals in irgendeiner Form behandeln, wo wir sagen, kenne ich. Kenne ich. Es ist die Herausforderung und es braucht ein ganzes Leben und es wird eine ganze Ewigkeit brauchen, diese Weisheit Gottes zu entdecken und Stück für Stück diesen Schatz zu heben. In jeder Lebenssituation geh zum Kreuz. Ich befürchte fast, das wird der Predigtinhalt für den Rest meines Lebens sein, weil das so gewaltig ist und so groß und so reich. Und wir dürfen diesen Tag dazu nutzen, genau das zu entdecken. Um dieses Denkmal der Liebe Gottes herumzugehen und jedes Detail uns anzuschauen. Und du hast gleich die Gelegenheit, wir wollen gleich miteinander in einer Anbetungszeit starten, das nochmal auszudrücken. Nimm diese Anbetungszeit und wende das an auf deine Lebenssituation. Schau dir das Kreuz an. Was kommt dir entgegen? Was brauchst du? Du findest es am Kreuz.